Einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen weiter zu Markus 8 in der Predigtreihe und heute sind dran die Verse 31 bis 33. Und bevor ich das lese, vielleicht haben bestimmte Leute von euch da schon mal reingeguckt, wie geht's denn weiter, was sind die nächsten Verse, und es geht jetzt darum, dass Jesus das erste Mal sein eigenes Leiden und sein Sterben ankündigt. Und ich habe in den letzten Jahren so eigentlich immer gerne Predigten zu, ich sag mal so, fröhlicheren Dingen gehalten. Und dieses Thema Tod und Leid und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und so weiter, das löst ja manchmal nicht sofort so positive Emotionen aus. Aber mittlerweile habe ich darüber nachgedacht und gedacht, dass ich es eigentlich sehr zu schätzen weiß, dass die Bibel uns ja auch immer wieder so mit den fundamentalen Fragen des Lebens konfrontiert und nicht nur mit der schönen Wetterseite. Und wenn man nicht gerade zu einem Alpha-Kurs eingeladen wird und oder irgendwie gezwungen wird, darüber nachzudenken, dann wissen wir ja, dass die meisten Leute es irgendwie schaffen, Zeit ihres Lebens diese existenziellen Fragen zu verdrängen. Und dann kommt das irgendwie so ganz spät durch Krankheit oder Alter, kommt das dann auf einmal mit einer riesigen Wucht auf uns zu, wenn wir diese Fragen nicht rechtzeitig geklärt haben. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Danke, Matthias. Das sind einfach Fragen, so wie Viktor Frankl das mal gesagt hat, das ist so ein ewiges metaphysisches Bedürfnis, dass wir diese Fragen klären. Und die gehören zu unserem Lebenssinn dazu. Die müssen wir einfach klären. Wir können das ein Leben lang verdrängen, aber irgendwann kommt das auf uns zu. Und es ist gut und gesund, dass man sich auch mit Leid und Tod auseinandersetzt. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Büchlein gelesen, das ist mir empfohlen worden. Das heißt Dienstags bei Morrie. Das ist jetzt kein christliches Buch, aber sehr lesenswert. Darin geht es um einen Professor, der irgendwie in den Jahren, als er dann 60 plus ist, eine sehr, sehr schwere Krankheit bekommt und weiß, er hat nur noch ein paar Monate zu leben. Und einer seiner ehemaligen Studenten, der kommt ihn dann jeden Dienstag besuchen. Und die beiden sprechen dann so über die zentralen Fragen des Lebens. Und das ist sehr herzerwärmend. Und es gibt viele, viele gute Zitate in diesem Buch. Und eins davon möchte ich euch mal vorlesen. Eine Einsicht, wozu dieser Professor am Ende seines Lebens konfrontiert mit dem Tod dann kommt. Und er sagt dann seinem ehemaligen Studenten, in unserer Kultur werden die Menschen nicht ermutigt, über solche Dinge, also die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, nachzudenken, bis wir dem Ende wirklich nahe sind. Wir sind so beschäftigt mit unserem täglichen Kleinkram, Karriere, Familie, genügend Geld zu haben, die Hypothek abzubezahlen, ein neues Auto kaufen, die Heizung reparieren. Wir sind mit Millionen von kleinen Dingen beschäftigt, nur um weiterzuleben. Deshalb sind wir nicht gewöhnt, einen Schritt zurückzutreten, uns unser Leben anzuschauen und zu fragen, ist das alles? Ist das alles, was ich will? Oder fehlt irgendwas? Und dann sagt er zu ihm, jeder weiß, dass er sterben wird, aber niemand glaubt es. Wenn wir es täten, würden wir die Dinge anders machen. Jeder weiß, dass er sterben wird, aber niemand glaubt es. Wir leben einfach nicht so, als ob wir das wirklich glauben würden. Und darum bin ich froh, dass wir als Christen immer wieder von Gott daran erinnert werden, dass unser Leben vergänglich ist und dass unser Leben eigentlich nur ein Hauch ist. Und dass es gut und gesund ist, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg oder stehe ich nicht in der Gefahr, dass mein Leben irgendwie an meiner Berufung vorbeirauscht. Und ich glaube, erst wenn wir das ins Auge fassen, dann lernen wir richtig zu leben. Und so habe ich gedacht, können wir uns auch unserem heutigen Text mal in der Erwartung nähern, dass hier die Konfrontation mit Leid und Tod, mit einer sehr ernsten Ansprache Jesu, uns auch irgendwie dahin bringen kann, dass wir unser Leben irgendwie sinnvoller gestalten und mehr Leben in unser Leben packen. Und ich lese euch jetzt den Text mal vor, die drei Verse. Wer mitlesen möchte, also nochmal Markus 8, die Verse 31 bis 33. Und Jesus sagt da, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an. Und er mahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ganz kurze Rückschau auf letzten Sonntag. Da hat uns der Dodwell die vorherliegenden Verse ausgelegt und da ging es um diese zentrale Frage, wo Jesus sagte, was sagen die Menschen eigentlich, wer ich bin? Und Dodwell hat uns damit konfrontiert, was bedeutet diese Frage für dich? Was bedeutet es, dass Jesus der Christus ist in deinem Alltag? Und ich fand es gut und bin immer ermutigt, wenn Leute so ihre Erfahrungen ganz ehrlich teilen und sagen, da bin ich noch nicht so weit, das macht mir Mühe, da wäre ich gerne weiter. Und mich hat das abgeholt, auch zu sagen, ja, das will ich so, wie Dodwell das auch gesagt hat, immer mehr eins sein mit Jesus und immer mehr dahin kommen, dass Jesus in allen Lebensbereichen mein Christus ist. Wie das so schön heißt im Neuen Testament, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Manchmal nehme ich das auch recht wörtlich. Hier ist es geistlich gemeint. Also ich fange an mit Vers 31, wiederhole ich nochmal. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Hier steht, dass das das erste Mal war, dass Jesus seine Jünger damit konfrontiert hat, dass er viel leiden muss, dass er verworfen wird und getötet wird und dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und hier geht es ja nicht um irgendwas, sondern hier geht es ja um den zentralen Erlösungsplan Gottes für eine verlorene Welt. Es geht darum, dass Jesus hier die wichtigste Handlung ankündigt, die jemals irgendwie in diesem Universum zu irgendeiner Zeit geschehen ist. Es geht darum, dass er über das stellvertretende Opfer redet, dass Gott die Sünde der Welt auf ihn laden wird und dass er ihn an unserer Stelle bestrafen und töten wird. Und mich hat das erinnert an die Vorhersage von Jesaja, wo er 700 Jahre vorher ja schon sagt, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also darum geht es. Es geht hier um das Zentrum, um den Erlösungsplan Gottes, den Jesus hier seinen Jüngern erstmalig erklärt. Das hat er mit Sicherheit ausführlicher getan als das, was hier steht. Aber er erklärt den Jüngern jetzt, was passieren wird in den nächsten Tagen und Wochen. Und was für uns hier im Rückblick total selbstverständlich aussieht, das war für die Jünger damals alles andere als klar und vorstellbar. Wir kennen ja jetzt die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Wir lesen das wie in so einem Geschichtsbuch von vorne bis hinten, ganz chronologisch, meistens jedenfalls. Und für uns ist es klar, wie es dort weiterging und was dann passiert ist. Aber für die Jünger war das überhaupt nicht klar. Wir kennen diesen Effekt eigentlich immer aus den Geschichtsbüchern, dass wenn Geschichtsschreiber im Nachhinein irgendwas aufschreiben, dann klingt das beim Lesen alles total plausibel. Und dann sagt man ja, ja klar, dann ist das passiert und dann war das und das war ja logisch, weil dann hat sich das so zusammengebraut und der nächste Schritt war dann das. Und im Nachhinein, und das ist so ein psychologischer Effekt, ist das, sehen die Sachen immer viel plausibler aus, als sie von vornherein betrachtet waren. Und darum haben die Jünger hier im Moment noch überhaupt gar keinen Plan, wovon Jesus da eigentlich redet und können sich das überhaupt nicht vorstellen, was als nächstes passiert. Und außerdem, und das hat Dodwell ja letzten Sonntag auch schon gesagt, haben die Jünger ja noch die Hoffnung gehabt, da kommt der Messias, der hier heroisch triumphvoll einziehen wird in Jerusalem, die Römer verscheucht oder was auch immer, auf jeden Fall der wirklich ein Held ist. Und das, was Jesus hier sagt, das klingt gar nicht nach einem heroischen Ende. Das klingt nicht nach Erfolg und das klingt nicht nach Sieg und auch nicht nach Happy End. Die Auferstehung mal ausgeblendet, aber das konnten sie sich ja überhaupt noch gar nicht vorstellen. Und wen überrascht da die Reaktion von Petrus? Wer von uns hätte da anders gehandelt? Und Petrus, wie so oft, finde ich, repräsentiert so die menschliche Seite in uns und spricht das aus, was die anderen Jünger in dem Moment wahrscheinlich auch gedacht haben. Ich lese den Vers gleich nochmal vor. Mir ist dann aufgefallen, dass ein Kapitel später, also in Markus 9, da ist eine ganz ähnliche Stelle. Und da wird nochmal deutlich, dass die Jünger einfach nicht wissen, wovon Jesus hier spricht. Also 1,5 Kapitel später steht dann nochmal, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet ist, wird er am 3. Tag auferstehen. Und dann steht hier, sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Also auch einige Tage oder Wochen, weiß ich nicht, wie viel dazwischen liegt, später, verstehen sie immer noch nicht, worum es eigentlich hier geht und was Jesus damit meint. Und wie sollen sie auch? Sie hatten ja noch kein Neues Testament, wo sie das hätten nachlesen können. Sie haben ja alles live und in Farbe und völlig ergebnisoffen miterlebt. Und darum ist es gar nicht überraschend, was jetzt passiert. Und das hat wahrscheinlich auch niemand von uns gewundert, dass da jetzt steht, dass Petrus Jesus beiseite nahm und anfing, ihm zu wehren. So heißt es hier in meiner Schlachterübersetzung. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Und wenn man dann mal verschiedene Übersetzungen miteinander vergleicht, dann hat man eine Ahnung davon, warum Jesus danach so heftig reagiert. Denn dieses fing an, ihm zu wehren, das ist mehr als so ein bisschen Widersprechen. Das war schon ein sehr engagiertes Dagegenhalten. Wenn man zum Beispiel mal in anderen Übersetzungen nachschaut, dann steht da zum Beispiel, Petrus machte ihm Vorwürfe. Oder da stehen Worte wie schelten, tadeln oder mit aller Macht versuchen, jemanden von etwas abzubringen. Also Petrus nimmt Jesus zur Seite und hält ihm erstmal eine richtige Standpauke, dass das ja wohl nicht der Ausgang sein kann und dass er das bloß nicht tun soll. Und darum ist es auch, wie es jetzt weitergeht in Vers 33, wiederum nicht überraschend, dass Jesus den Petrus zurechtweist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das in einer Art und Weise geschieht, die mir bisher immer irgendwie aufgestoßen ist. Das war eine der Stellen, die mochte ich irgendwie nicht so gerne leiden. Das, was Jesus dann jetzt hier sagt in Vers 33, wo es dann heißt, er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das ist schon heftig, oder? So möchte niemand von irgendjemand angesprochen werden und schon gar nicht von Jesus. Weiche von mir, Satan. Aber ich habe dann drüber nachgedacht und ich glaube, erstens, dass Jesus hier nicht Petrus Satan nennt oder ihn als Satan bezeichnet, sondern er adressiert diesen Gedankengang und dieses Widersprechen, das, was Petrus dort tut und sagt, was du da jetzt sagst, dieser Gedanke, der ist antigöttlich, der ist damit satanisch. Und wenn ihr mal so durch die Bibel schaut, dann wird man an vielen, vielen Stellen sehen, dass der Satan immer wieder versucht hat, Jesus eigentlich daran zu hindern, das zu tun, wofür er auf die Erde gekommen ist. Und dieses Mal, glaube ich, hat da Petrus da diesen Floh ins Ohr gesetzt und versucht durch Petrus auf einer emotionalen Ebene Jesus daran zu hindern, weiter nach Jerusalem zu gehen und seine Bestimmung zu erfüllen. Und darum reagiert Jesus hier, glaube ich, so heftig. Eventuell fühlt Jesus sich in dem Moment auch bedroht irgendwo. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch etwas vornimmt in der Zukunft, wovon ihr im tiefsten Herzen überzeugt seid, dass das richtig ist. Und dann kommen Menschen, die euch nahestehen und gute Freunde, die euch davon abbringen wollen. Das hat schon Wirkung, oder? Wenn unsere Liebsten uns widersprechen, uns versuchen, irgendwas zu hindern. Das schiebt man nicht einfach so zur Seite. Und darum ist Jesus, glaube ich, hier auch so tief berührt und reagiert so heftig. Also erstens, ich glaube nicht, dass Jesus hier Petrus als Satan bezeichnet, sondern er adressiert den Gedankengang. Zweitens glaube ich, dass der Satan immer wieder versucht hat, Jesus, das kann man auch nachlesen, Jesus daran zu hindern. Dieses Mal hat er Petrus dazu benutzt. Und drittens glaube ich auch, dass Jesus sich einfach hier nicht bedroht fühlt, aber ihm geht es emotional nah, dass Petrus sich hier ihm in den Weg stellt und gar nicht versteht, dass Jesus weiß, was er tut und dass das zum Erlösungsplan Gottes dazugehört. Weiche von mir, Satan. Also das ist das Erste. Das Zweite, was er ja sagt, ist, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und ich glaube nicht, dass das hier eine Mahnung an uns ist, wenn wir so reden wie Petrus, dann müssen wir geistlicher sein und dürfen sowas nicht aussprechen, weil das ist ja menschlich. Ich sage da gleich noch was zu, aber erstmal, glaube ich, müssen wir nochmal feststellen, und das kam auch in dem Vers, den Matthias eingangs vorgelesen hat, schon mal so raus, wir können Gott nicht komplett verstehen und müssen es auch nicht. Und ich habe mal ein paar Stellen mitgebracht, die beschreiben, wie viel unendlich höher Gottes Weisheit und Gedanken sind, als das, was wir nachvollziehen können. Im Epheser 3 heißt es zum Beispiel, dass Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Unendlich viel mehr, als wir erbitten oder begreifen können. Also Gottes Wege sind viel, viel höher als unsere. Oder ein Vers vorher in Epheser 3, Vers 19, da heißt es, dass wir die Liebe des Christus erkennen sollen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Also erst eine Aufforderung, erkennt das, aber dann diese Einschränkung, aber es übersteigt alle Erkenntnis. Und ich glaube auch hier, in dem, was Jesus hier ankündigt, hat er ja seine Liebe zu uns bewiesen. Aber sowohl seine Motivation als auch das, was Jesus hier den Jüngern ankündigt, das übersteigt einfach deren Erkenntnismöglichkeiten. Und darum steht auch ein Kapitel später immer noch, sie verstanden nicht, wovon Jesus sprach. Oder Jesaja 55, das hatte Matthias auch schon vorgelesen vorhin. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also wir sollten hier nicht vorschnell Petrus tadeln, dass er nicht göttlich gedacht hat, sondern wir müssen immer daran denken, dass wir geistliche Dinge nur durch Offenbarung Gottes verstehen, mit Hilfe von Gottes Geist. Ihr kennt diese Stelle, wo im Parallelevangelium in Matthäus, wo Jesus auch diese Frage stellt, so wie wir letzten Sonntag gehört haben, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und auch in Matthäus 16 antwortet Petrus dann, du bist der Christus. Und an der Stelle antwortet Jesus ihm dann, das weißt du nicht aus Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel hat dir das geoffenbart. Also wir dürfen niemals glauben, dass unser Intellekt uns geistliche Dinge eröffnet. Ich glaube sogar eher andersrum, dass er uns manchmal im Weg steht. Wir brauchen Gottes Offenbarung, um geistliche Dinge zu verstehen. Und nur wenn Gottes Geist uns mitnimmt in die Gedanken Gottes, dann können wir auf einmal Dinge verstehen, die unserem natürlichen Denken eigentlich nicht zugänglich sind. Und eine letzte Stelle habe ich dazu noch, die möchte ich noch vorlesen, weil die sowieso wunderschön ist, aus 1. Korinther 2, wo Paulus schreibt, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Gott offenbart uns Dinge durch seinen Geist. Wir an unserer Stelle müssen bloß darauf Acht geben, dass wir dem Satan, dem Widersacher Gottes, keine Chance geben, unser Denken zu vergiften. So wie das in diesem Moment bei Petrus geschehen ist. Wir müssen immer wieder zulassen, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt denken. Und ich glaube, dafür gibt es kein Geheimrezept. Das ist einfach, dass wir uns glaubend und im Vertrauen auf Gottes Treue, dass wir uns ihm zuwenden, in der Erwartung, dass er uns nicht sich von uns abwendet, sondern unser zu ihm kommen belohnt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Und jetzt versuche ich, diesen Text nochmal auf unser Leben zu übertragen. Wir wissen ja von Gott, dass wir am Ende auferstehen werden, richtig? Amen. Das wissen wir. Und das kündigt Jesus ja auch in diesem Text an. Ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und wir wissen auch, dass der glaubt, ewiges Leben hat und nicht ins Gericht kommt. Und wir wissen von Gott, dass dieses ewige Leben beginnt mit der Wiedergeburt durch den Geist Gottes und dass es nicht durch den physischen Tod enden wird. Aber wir haben im Diesseits nicht ausschließlich Auferstehungsleben im Sinne eines sorgenfreien, problemlosen, erfolgreichen Lebens in Aussicht. Das wäre schön, aber uns ist auch verheißen, dass wir neben dem Auferstehungsleben, neben der Auferstehung, auch teilhaben werden an Jesu Leiden und Sterben. Beides ist uns verheißen, nicht nur die Schokoladenseite. Und das ist so ein Thema, das hat mich immer wieder mich persönlich sehr mit Furcht erfüllt. Ich habe damals sehr viel gelesen. Heute komme ich leider nicht mehr so viel wie ich mir das manchmal wünschen würde. Aber ich habe dann auch immer wieder in Biografien zum Beispiel gelesen, wie viel Leid manche Menschen durchgemacht haben, die ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt haben. Und das hat mir immer Angst gemacht, dass ich immer gedacht habe, okay, wenn man in den so richtig Gott nachfüllt, dann bedeutet das auch viel, viel Leid und Kummer. Ich glaube, dass ich das überbewertet habe und dass es auch vielleicht ein bisschen unausgewogen war. Aber das war ein Thema, was mich immer, das hat mich irgendwie nicht in Angst versetzt, aber das hat mich schon ganz schön beunruhigt manchmal. Heute, wo ich ein paar mehr Jahre Lebenserfahrung hinzufügen darf mittlerweile, bin ich so ein bisschen zu der Einsicht gekommen, dass das Leben, also wirkliches Leben, eine ganz große Bandbreite von Lebenserfahrungen bedingt. Ich glaube, wenn wir uns immer nur auf der Schokoladenseite des Lebens bewegen und immer nur Auferstehungserfahrungen mit Jesus machen würden, dann hätte unser Leben eine ganz geringe Schwingungsbreite und wäre damit nicht besonders farbenfroh und auch nicht besonders kontrastreich. Ich versuche das mal irgendwie in Worten zu beschreiben. Sondern ich glaube, dass Gott ganz viele Erfahrungen in unser Leben bringt und dass die Pole ziemlich weit auseinander liegen können. Und ich glaube, dass diese Bandbreite, dass das gut ist, wenn die so breit ist. Weil so wie die Sterne am Himmel, die sieht man ja nur nachts, wenn es dunkel ist, wenn der Himmel so richtig schwarz ist. So glaube ich auch, dass all das Gute, was in so unser Leben kommt durch Gott, all die Segnungen, dass die erst ihren richtigen Glanz entfalten, wenn uns das Schwarze des Lebens auch bekannt ist. Und dass auch die dunkelsten Erfahrungen irgendwie so ihren Sinn bekommen und dass nichts sinnlos ist. Und ich glaube, dass unser Leben mehr Farbe bekommt, mehr Bandbreite, mehr Leben im Leben, wenn wir lernen, das Leben voll anzunehmen, mit allem, was Gott in unser Leben hineinbringt und zulässt. Und dass wir nur dann uns zu dem entwickeln, wo Gott uns auch hin haben möchte. Und dass auch nur dann Leben im Überfluss da ist, wenn wir wirklich das Leben voll von Gott annehmen, in der ganzen Bandbreite und an seinem Auferstehungsleben teilhaben, aber auch an seinem Leiden und Sterben. Das Leben voll annehmen. Wenn man später mal in der himmlischen Datenbank nach meinem Namen sucht, dann möchte ich nicht, dass da ständig steht, in Rot angestrichen, und Guido wehrte Jesus und machte ihm Vorwürfe. Das möchte ich nicht. Petrus in unserem Text repräsentiert zwar die menschliche Seite in uns, wie wir instinktiv reagieren, wenn wir mit schlechten Nachrichten konfrontiert werden, mit Dingen, die uns nicht gefallen. Aber wir müssen aufpassen, dass der Teufel unsere schwachen Stellen nicht ausnützt und dass wir uns nicht in eine Opposition zu Gott bringen lassen. Egal, wie unser Leben gerade aussieht und was uns gerade für Nachrichten überbracht werden oder was uns gerade bevorsteht. Wie erkennt man das, dass man vielleicht schon zu sehr sich hat einnebeln lassen oder dass man schon in der Opposition zu Gott ist? Und ich glaube, dass man das zum Beispiel daran erkennen kann, dass man sehr mit seinem Schicksal hadert und eigentlich mit dem Verlauf seines eigenen Lebens nicht zufrieden ist, an allem herumnörgelt und auch diese Warum-Fragen nicht loslassen kann. Oft fragen wir ja, warum passieren bestimmte Dinge? Und ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Frage ist, weil es darauf einfach keine Antwort gibt, sondern die kann uns schnell von diesem vertrauensvollen Glauben und sich Gott zuwenden, kann die uns abbringen und uns in Gedanken führen, die einfach nicht gesund sind, so wie das hier bei Petrus auch geschehen ist. Das darf alles passieren und das ist auch menschlich. Ich sage nur, man muss aufpassen, wohin einen das bringt. Man muss aufpassen, auf wen man hört. Ich zum Beispiel möchte nicht, dass mein Glaube an Gottes Treue und an seine Fürsorge, dass ich davon weggebracht werde, sondern auch wenn ich mit schlechten Nachrichten konfrontiert werde, dann möchte ich meinen Glauben an Gott nicht verlieren und nicht rumnörgeln und nicht hadern und Gott mit Warum-Fragen nerven. Ich glaube, dass Gottes Plan für unser Leben vollkommen ist und ich glaube, dass so wie Jesus vor seiner Auferstehung durch schwierige Prüfungen in seinem Leben gehen musste, ich glaube, dass auch wir durch unsere Prüfung gehen müssen und Gott dann schaut, wie bei Hiob, wie wir reagieren, wie wir uns denn so machen. Und das ist nicht irgendwie eine Prüfung, wo Gott dann kritisch schaut und wir mit Noten bewertet werden. Das braucht uns gar nicht zu ängstigen, wenn wir sowas lesen, dass es Prüfungen gibt. Wir können nämlich nicht durchfallen. Gottes Prüfungen sind wie so eine Art geistliches Fitnessstudio, wo wir unsere Glaubensmuskeln trainieren. Da können wir nur wachsen, verstehen, lieben und vertrauen lernen. In der Zuversicht, dass Gott nicht aufhört, unser Leben zu regieren und das Schönste noch vor uns liegt. Als Matthias den Gottesdienstplan für heute rausgeschickt hat, da hatte Klaus auch schon angekündigt, dass wir dieses Lied Befiehl ihm deine Wege heute singen. Und ich habe mir die Strophen nochmal angeguckt und ich möchte euch zwei Strophen nochmal kurz vorlesen, die wir heute nicht gesungen haben. Die passen einfach jetzt super rein vom Gedankengang. Da heißt es, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat, das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Wir alle erleben Dinge in unserem Leben, die unser Herz betrüben, die uns traurig machen, die uns Kummer machen. Aber ich finde es wunderbar, immer wieder daran erinnert zu werden, dass Jesus ein weiser Fürst ist und wie es hier im Liedtext heißt, dass wir uns noch wundern werden, welchen Segen er noch in unser Leben bringen wird, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen. Und wir lesen im Neuen Testament, und das hatten die Jünger damals noch nicht so erlebt, zu der Zeit jedenfalls noch nicht. Wir lesen ja, dass es den Heiligen Geist gibt und dass er wirkt. Das hat hier vorhin auch die Inka noch in ihrem Zeugnis bestätigt. Und es heißt ja, dass der Heilige Geist ist ein Beistand und ein Helfer. Und er möchte uns helfen, dass wir Dinge geistlich, das heißt göttlich, beurteilen. Und das wird auch dazu führen, dass wir jede Anklage gegen Gott fallen lassen. Und vielleicht denkst du ja, das klingt ja alles ganz nett. Aber Guido, du kennst mein Leben nicht. Ich bin so unglücklich und mein Leben ist so vermurkst. Ich habe mein Vertrauen auf Gottes Fürsorge verloren. Und dann möchte ich dir zum Schluss einfach noch sagen, dass du auch mit dieser Haltung nicht aus Gottes Gnade fällst. Eine meiner Lieblingsstellen, die steht im 2. Timotheus, da heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Dass Gott uns treu bleibt, das ist zum Glück in ihm selbst begründet. Nicht in unserer Treue zu ihm, auch nicht in unserem frommen Leben, in unserem christlichen Verhalten oder Leistungen, sondern das ist Christus allein. Und darum glaube ich, dass wir in jeder Lage des Lebens Hoffnung haben dürfen und dass wir mit Jesus einen wunderbaren Hirten haben, der nicht will, dass irgendjemand von uns verloren geht, der uns nachgeht und uns behütet, der sein Leben für uns gab und viel gelitten hat und den wir dafür anbeten und groß machen wollen. Und ich schließe mit einem Vers aus Römer 5, wo es heißt, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Amen. Jesus, wir werden hier in diesem Text daran erinnert, was du für uns getan hast und gleich auch im Abendmahl. Und wir haken dieses Ding so schnell ab, weil wir denken, alles schon tausendmal gehört, das kennen wir schon. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass das, was du für uns getan hast, uns, dass wir das immer tiefer verstehen, auch wenn es alle Erkenntnis übersteigt und dass dein Geist uns heute hilft, in diese Erkenntnis tiefer einzusteigen, als wir bisher jemals waren. Und du hast uns angekündigt, Herr, und du weißt, dass manche von uns verunsichert, dass wir nicht nur an deiner Auferstehung teilhaben, sondern auch an deinem Leiden und Sterben, dass sich diese Erfahrungen, die du gemacht hast, in unserem Leben wiederholen, aber letztendlich nur, um uns näher zu dir zu bringen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir in diesem Vertrauen uns auch heute dir ganz nah zuwenden und dir vertrauen. Und dass wir nicht wie Petrus so schnell dir wehren und dir Vorwürfe machen und dich von deinem Plan abbringen wollen, sondern dass wir ja, jede Anklage gegen dich fallen lassen und uns heute in deinen Armen fallen lassen. Ja, und egal, wer hier heute ist und auf welches Leben er zurückschaut, wir dürfen wissen von dir, dass es nie zu spät ist, Herr, in dieses Leben einzutauchen, was du uns versprochen hast. Und egal, was wir getan haben, Herr, nichts kann dich aufhalten und nichts kann so schwer wiegen, Herr, dass du das nicht vergeben könntest. Und dafür möchte ich dir heute danken und mich jetzt freuen, Herr, mit der ganzen Gemeinde auf die Lieder, die wir jetzt noch singen dürfen, auf das Abendmahl, was wir feiern dürfen. Herr, mögest du heute geehrt und gepriesen werden durch das, was hier geschieht. Amen.